Einen wunderschönen guten Morgen. Evelyn hat es ja vorhin gesagt, mein Name ist Jörg-Dieter Wolf. Ich komme aus Söllingen und ja, es ist schon ganz lange her, dass ich das letzte Mal hier in Karlsruhe war. Jetzt muss ich gerade selber rechnen, von 96 bis 99 war ich im Bezirk Karlsruhe hauptamtlich angestellt gewesen und seitdem ist in meinem Leben sehr, sehr viel passiert. Jetzt bin ich zu 50% Erzieher in einem Kindergarten und 100% Hausmann und Vater. Wir haben bei uns zu Hause die Rollen getauscht. Meine Frau geht 100% arbeiten, ich bin zu Hause und bringe mich bei uns zu Söllingen in der Liebenzeller Gemeinschaft ein. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die ist aus einer Predigtreihe, die ich gerade in Söllingen immer wieder mal halte. Also jetzt nicht so, dass es jetzt 6 Sonntage hintereinander ist, sondern immer dann, wenn ich dran bin, mache ich weiter. Und die ist inspiriert aus diesem Buch von Timothy Keller. Das gibt es leider nur noch antiquarisch. Und bei Amazon habe ich mal geguckt, das ist mittlerweile doppelt so teuer wie damals, als man es gekriegt hat. Timothy Keller, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und ihr seid heute dabei im 3. Kapitel, Geld regiert die Welt. Aber ich habe mir einen eigenen Untertitel drunter gestellt, nämlich Zachäus und das Wunder der Gnade. Wie konnte es nur so weit mit dem Zachäus kommen? Der kleine Mann, der hat in Jerichos High Society verkehrt, aber er hat nicht mit der jüdischen High Society verkehrt, sondern mit der römischen. Er hatte eine riesige Villa. Eigentlich könnte man das ganze Ding schon ein Palast bezeichnen. Und es lag im Luxusviertel Jerichos. Aber nicht im jüdischen Luxusviertel, sondern im römischen. In der Nachbarschaft von reichen Kaufleuten und römischen Offizieren. Und man könnte sagen, dieser kleine Mann, der wirklich körperlich klein war, der hat's geschafft. Er war einer der Reichsten geworden in Jericho. Er hatte Kohle. Und darüber dann auch Macht. Hatte er es wirklich geschafft? War er wirklich jetzt am Ziel seiner Träume angekommen? So im ersten Eindruck ja. Ja, er hat es geschafft. Er hat sich hingesetzt, er hat alles gegeben und hat es wirklich jetzt zu was gebracht. Ja, es war ein langer und harter Weg gewesen, den er gegangen ist. Das ging schon in der Schule los, wo alle auf ihm rumgehackt haben, ihm, dem Kleinen. Und dann hat er schließlich den Kontakt bekommen, den Kontakt zum Statthalter. Gut, zum römischen Statthalter, aber egal. Er hat diesen Kontakt gekriegt. Er hat seine erste Zolllizenz bekommen, dass er sich ans Stadttor setzen durfte und den Leuten das Geld ganz hochoffiziell aus der Tasche ziehen. Ja, am Anfang war es hart, die Verachtung der Leute. Auch das schlechte Gewissen, wenn er gesehen hat, das ist jetzt ein armer Bauer, der da kommt und dass er ihm mehr oder weniger die gesamten Einkünfte abknöpft, noch bevor er sie gemacht hat. Das war vielleicht hart am Anfang, aber schließlich hat er es allen gezeigt. Er, die halbe Portion, er, der kleine Zachäus, er kann Großes erreichen. Wer würde ihn jetzt noch auslachen? Wer würde jetzt noch Witze auf seine Kosten machen? Doch keiner. Er war der Oberzöllner, der Chef aller Zöllner, guter Freund der Römer, ein Mann mit viel Geld, Einfluss. Ja, er hat's geschafft. Gut. Was nachts passierte, wenn er nicht schlafen konnte, was nachts passierte, wenn er die Gesichter sah und das Leid, das er verursacht hatte, oder wenn er sich so unsäglich einsam fühlte, das ging er schließlich niemandem was an. Oder? Die Geschichte von Zachäus, so wie ich sie jetzt erzählt habe, steht so nicht in der Bibel. Das habe ich mir jetzt so ausgedacht. Aber es könnte ein bisschen so gewesen sein. Zachäus war ein kleiner Mann. Da gibt es dieses Kinderlied. Zachäus war ein kleiner Mann, ein sehr kleiner Mann war er. Dann geht es weiter, er stieg auf einen Maulbeerbaum, denn der Heiland kam daher. Aber wir sind erstmal bei dem, dass er ein kleiner Mann war. Und dass er für sich deswegen vielleicht das Geld entdeckt hat, um das, was da mit ihm passiert, vielleicht auch tagtäglich, wegen seiner Kleinheit, das zu kompensieren. Um das auszugleichen. Den Spott, das Belächeln. Was will der Kleine denn von uns? Und das Geld wurde für ihn zum Lebenssinn. Da hat er sein Leben drauf gebaut. Von seinem Reichtum hat er Bestätigung erwartet. Und er brauchte immer mehr. Immer noch mehr. Und da habe ich eine schöne Statue gesehen, die ich mir kaufen will. Und dort ein wunderschön gehämmerter Kupferschmied mit Kupferspiegel mit Goldumrandung. Und da gibt es einen tollen Sklaven und hier dieses und dort jenes. Er war habsüchtig geworden. Er brauchte das. Und deswegen war ihm auch das Leid der anderen so ziemlich egal geworden. Ja, wie es einen Drogendealer nicht kümmert, dass sein Reichtum auf dem Leid der Süchtigen gegründet ist. Oder wie ein Investor sich nicht um das kümmert und das interessiert, was aus den Arbeitnehmern des großen Betriebes, den er übernommen hat, was aus denen wird, sondern dass er einfach nur den großen maximalen Ertrag raushauen will aus dem bankrotten Unternehmen. Genau so war Zachäus geworden. Und in Lukas 12 und in Lukas 16 warnt Jesus ganz, ganz eindringlich vor Habgier, vor dem Zachäus hier aufgesessen ist. In Lukas 12, Vers 15 heißt es, und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und in Lukas 16, Vers 13 bis 15 sagt Jesus, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das alles hörten die Pharisäer, die waren geldgierig und spotteten über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen, denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Habsucht, großer Reichtum, viel Besitz, das ist sowas, was glänzt. Aber es kann und darf niemals Gott sein. Vor keinem anderen Götzen, den wir Menschen haben könnten, warnt Jesus so eindringlich. So eindringlich. Ja, die Bibel warnt auch vor Ehebruch. Das ist richtig. Ist auch so ein, praktisch so eine, ich sag's mal in Anführungszeichen, große Sünde, vor der die Bibel ausdrücklich warnt, aber nicht so eindringlich wie vor der Habsucht. Jesus sagt nirgends an irgendeiner Stelle, hütet euch vor jeder Art von Ehebruch. Denn das muss er nicht. Er muss da nicht so eindringlich warnen, weil dieser Sachverhalt ganz klar ist, was da passiert. Aber Habsucht, Habgier, das ist so ein Götze, der so ganz heimlich kommt. So ganz versteckt, so hintenrum kommt der an. Ja? Wer mit einem anderen ins Bett steigt, der weiß, was er oder sie tut. Ganz offensichtlich, ganz klar. Wir leben in einer Gesellschaft, in der dieses Sicherheitsbedürfnis und Konsumverhalten völlig normal ist. Wir können uns unendlich viel leisten. Wir dürfen uns auch viel leisten. Und wir können auch viel aufbauen, um auch unsere Zukunft abzusichern. Aber ich möchte trotzdem mal so eine Arbeitshypothese aufstellen. Ja, Habgier könnte eins meiner Probleme sein. Ein paar Fragen dazu. Wie gehe ich mit meinem Besitz um? Definiere ich mich über meinen Besitz? Über das, was ich habe? Also, bin ich nur etwas wert, wenn ich den neuesten Fernseher habe? Das leistungsstärkste Smartphone? Das sparsamste Auto? Den gepflegtesten Garten? Den intelligentesten Herd? Die vollständige Spielereihe? Das angesagte MP3-Album? Genau dieses Fahrrad? Ausschließlich Bio-Lebensmittel? Und ich könnte jetzt hier stundenlang weiter aufzählen, was zum Problem werden könnte. Was ich habe, kaufe, brauche. Alles, was ich jetzt gesagt habe, das ist an sich vollkommen wertneutral. Das ist einfach irgendein Ding, irgendwas halt, ja, aber es ist wertneutral. Es ist weder gut noch schlecht. Aber wenn ich mich davon jetzt abhängig mache, offenbart sich das Problem. Oder der andere Bereich, warum spare ich? Weil ich die Sicherheit brauche? Oder weil ich mich dann moralisch besser fühle? Weil man es halt so macht? Weil es dazugehört? Weil man sich ja auf nichts mehr verlassen kann? Diese beiden Bereiche, ja, gesellschaftliche Anerkennung auf dem einen und Absicherung der Zukunft, das sind in unserer Gesellschaft ganz wichtige Wirtschaftsfaktoren. Und wenn ich nicht weiß, worauf ich mein Leben gründen soll, dann werde ich ganz bestimmt zu einem Sklaven, zu einem Leibeigenen des Geldes. Des Mammon, wie Jesus es nennt. Ganz schnell passiert es. Und so ist es beim Zachäus passiert. Und wie kam Zachäus aus dieser Knechtschaft jetzt frei? Wie kann ich mich aus dieser Knechtschaft befreien, beziehungsweise befreit werden? Drei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, das erste ist ein Überraschungsbesuch, der dem Zachäus passiert. Als zweites möchte ich den Gast so ein bisschen in den Fokus nehmen und als drittes über die umwälzenden Veränderungen berichten, die im Leben von Zachäus passiert sind. Ich lese aus Lukas 19. Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Dieser kleinen Erzählung nach Lukas passiert hier richtig viel. In Jericho ist, kann man sich so vorstellen, ist die ganze Stadt auf den Beinen. Jesus, der Wanderprediger aus Nazareth, ist auf der Durchreise. Und es ist schon was ganz Großes passiert in Jericho, nämlich als Jesus ankam am Stadttor, da hat er einen Blinden, den Bartimäus, den jeder kannte, der da schon ewig saß. Den hat er geheilt und der zieht jetzt auch hier mit Jesus weiter und mit durch die Stadt. Jeder wollte Jesus sehen. Jeder wollte einen Blick auf den erhaschen, von dem alle gesagt haben: Ist das vielleicht der Messias? Ist das vielleicht der, der uns von den Römern befreit? Und da ist Zachäus. Und auch er hat heute nur einen einzigen Wunsch. Ich möchte so gerne Jesus sehen. Ich möchte so gerne Jesus sehen. Ich möchte wissen, was das für einer ist. War vielleicht bei ihm im Hinterkopf so ein Gedanke, der kann mir vielleicht helfen? Ich weiß es nicht. Er hat nur diesen Wunsch. Und dieser Wunsch, diese Sehnsucht, die ist so, so unendlich groß, dass er sich durch nichts davon abbringen lässt, dass er es irgendwie möglich machen kann, diesen Wunsch, dass der ihm erfüllt wird. Als er nicht durchgelassen wird, um ein bisschen nach vorne zu kommen in diesen Menschenmauern, das ist so ähnlich wie so ein großer Staatsbesuch, da lässt man nur die Kinder noch nach vorne durch, dass die mal so ein bisschen gucken können. Oder wenn ein Umzug vorbeizieht. Ja? Die Kleinen lässt man vielleicht durch, aber einen Zachäus, da macht man ganz eng sich zusammen. Im Kindergarten in der Turnstunde gibt es so ein tolles Spiel, was man spielen kann, Katze und Maus. Und die Kinder stehen im Kreis, es gibt eine Katze und eine Maus. Die Maus, die darf durch den Kreis durchrennen, da machen die Kinder mit die Hände hoch, dass sie durchrennen können. Aber die Katze, die muss entweder draußen oder drinnen bleiben. Ja? Irgendwie kommen die ja dann auch rein oder raus, aber die lässt man nicht durch. Und genau so haben die Leute sich verhalten beim Zachäus. Du kommst hier nicht vorbei. In seiner Gesellschaft war Ehre und Würde ein ganz hohes und wichtiges Gut. Und darauf pfeift er jetzt. Er sieht, das ist die Straße, die Jesus läuft und seine Jünger. Und da vorne an der Straße ist ein hoher Baum. Ich bin zwar keine 10, 11, 12 Jahre mehr, sondern weitaus älter, aber da kletter ich jetzt drauf. Und es war ihm völlig egal, dass die Leute, die da drumherum standen und das gesehen haben, wie er erstmal hochhüpft, um an den ersten Ast zu kommen und dann sich raufzieht und keuchend und schwitzend es endlich schafft, auf dem untersten Ast zum Sitzen zu kommen, dann noch ein bisschen weiter krabbelt, dass er einen stabilen Ast hat. So einen Maulbeerbaum habe ich schon mal gesehen, die sind wirklich stabil, da kann man gut draufklettern. Da hochzuklettern und dann zu gucken, was passiert. Er hat einen Logenplatz. Alles drumherum war ihm egal, er hatte jetzt seinen Logenplatz. Wann wolltest du das letzte Mal Jesus so dringend sehen? Was bist du bereit auf dich zu nehmen, um ihm zu begegnen? Ihr seid heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen und ich hoffe, dass ich euch heute Morgen Jesus auch so vor Augen malen kann, dass du ihn sehen kannst, dass du ihm begegnen kannst. Und dass in deinem Leben auch das passiert, was dem Zachäus hier passiert ist. Steig schnell vom Baum, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit. Das war der große Überraschungsbesuch. Zachäus klettert vom Baum runter und allem Gerede zum Trotz besucht ihn Jesus. Und dieses zu jemandem ins Haus kommen, Gast sein zu wollen, bedeutet auch, ich will mit dir Freundschaft schließen. Und dieses Anliegen Zachäus, ich möchte dein Freund sein, das verändert Zachäus total. Wenn Jesus heute zu dir sagt, ich möchte dein Gast sein heute. Und wenn du ihn in dein Leben einlädst, sagst, Herr, ja, komm, sei mein Gast, komm in mein Leben, dann wird er dich verändern. Dann wird es dir genauso gehen, wie es dem Zachäus gegangen ist, das kann ich dir garantieren. Ob die beiden viel geredet haben, was sie besprochen haben, so vor diesem Großen, was Zachäus nachher sagen wird, das wird nicht berichtet. Vielleicht war es tatsächlich nur die Anwesenheit des Gottessohnes, die Zachäus dabei geholfen hat, seine Habgier zu besiegen. Deswegen möchte ich jetzt diesen Gast in den Fokus nehmen. Wer ist Jesus? Was ist da passiert? Und warum kann ich meine Habgier loslassen, wenn ich auf Jesus sehe? In 2. Korinther 8, Vers 9 schreibt Paulus einen berühmten Satz, mit dem er die Christen in Korinth ermutigen möchte, großzügig zu sein bei der Spendensammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Und dieser Satz, das ist so ein Augenöffner gegen den Götzen Habsucht. Er schreibt da, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Doppelpunkt. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wenn ich auf Jesus sehe, wenn ich mir das angucke, was er um meinetwillen aufgegeben hat, und wenn ich mir angucke, was er in mir sieht, was er mir schenkt, er schenkt mir den Status, ein königlicher Priester in seinem Reich zu sein. Er sieht in mir einen Heiligen, einen, der zu Gott selbst gehört. Ja, dann verliert Besitz an Bedeutung. Wenn ich begreife, was Jesus für mich getan und aufgegeben hat, dann wird sich mein Herz verändern. Im Philipperbrief hat Paulus es auch durchbuchstabiert und ich möchte es gemeinsam mit euch durchbuchstabieren. Paulus schreibt da, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Wenn mein Sohn mit seinen Freunden Räuber oder Piraten oder Ritter oder so irgendwas spielt und die haben dann einen Schatz gefunden und die eine Gruppe der Freunde versucht der anderen Gruppe der Freunde den Schatz abzujagen, da wird dieser Schatz, dieser Raub wird festgehalten. Das haben wir erobert und davon kriegt ihr nichts ab, da wird gekämpft. So geht man mit einem Schatz um. Aber Jesus, der sagt bei seinem Schatz, nein, das ist nicht mein Raub, das ist nicht meine Beute. Nein, das gebe ich auf. Gott gleich zu sein, das gebe ich auf. Er entäußert sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er, das lebendige, fleischgewordene Wort Gottes, das dabei war am Anfang, als die Welt aufgespannt worden ist. Als Gott ins Dunkel reinrief, es werde Licht und es ward Licht. Und als alles entstanden ist, da war Jesus dabei. Und diese Göttlichkeit, die gibt er auf. Er, der uns Menschen geschaffen hat, von klein auf kennt, der wird Mensch. Der lässt sich einpflanzen in die Gebärmutter von Maria muss sich entwickeln und muss wachsen, muss geboren werden, muss gestillt werden, ihm muss der Popo sauber gemacht werden. Er muss schlafen, essen, wachsen, wie jedes andere menschliche Baby auch. Er lernt laufen, zuerst lernt er kriechen, krabbeln, laufen, er lernt sprechen, er muss in die Schule gehen. Er, Gott, das muss man sich mal vorstellen, Gott wird so klein, macht sich so abhängig. Das ist erstaunlich. Das ist nirgendwo sonst so. Das ist Jesus. Er hält es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er wird Mensch, er wird winzig klein. Und dann heißt es weiter, er erniedrigt sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Der schrecklichste Tod, den ein Mensch sterben kann, am Kreuz. Ein stundenlanges Kämpfen gegen die rasenden Schmerzen in den Hand- und Fußgelenken und die immer schwieriger werdende Atmung, dann hängt man mal eine Zeit lang drin, weil man einfach sich nicht mehr halten kann, kriegt aber so gut wie keine Luft mehr, dann überwindet man den rasenden Schmerz, drückt sich ein bisschen hoch, dass man wenigstens ein bisschen atmen kann, dann wird der Schmerz wieder so rasend, dass man wieder drinne hängt, bis irgendwann endlich der Kreislauf zusammenbricht und der Tod einen gnädig aus dieser Folter erlöst. Für dich. Damit du Leben haben kannst. Damit du freien Zugang zu Gott haben kannst, geht er diesen Weg. Und darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist dieser Jesus, der da bei Zachäus zu Hause war. Und das ist das Wunder, das uns staunen lässt und das uns befreit. Wenn wir in der Bibel nach diesen Stellen gucken und suchen, ja Gott, was hast du aufgegeben, was hast du in Jesus uns gezeigt, dann ist es das Wunder, wo wir staunen und sagen können, nein, ich muss mich nicht mehr auf mich selbst und ich muss mich nicht mehr auf meine Sicherheiten verlassen und ich will alles von dir haben. Das ist das Wunder, das Zachäus umgekrempelt hat. Das ist das Letzte, was ich mit euch noch angucken will, nämlich die umwälzenden Veränderungen. Lukas schreibt weiter, Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wann ist das Heil diesem Haus widerfahren? Als Zachäus gesagt hat, was er alles herschenken will, oder schon vorher? 100%ig, 1000%ig schon vorher. In dem Moment, wo Zachäus Jesus in sein Haus eingeladen hat. Da ist diesem Haus Heil widerfahren. Und das, was Zachäus dann tut, ist nicht ein Muss, was Jesus jetzt von ihm verlangt, sondern das ist die Konsequenz aus dem, was Zachäus erlebt. Wie er auf einmal merkt, ich bin angenommen bei Gott, ich bin Abrahams Sohn. Ja, ich gehöre auch zu diesem Volk Gottes dazu, auch wenn ich mich mit den Römern eingelassen habe und wenn ich mit denen einen guten Handel abgeschlossen habe und wenn ich meine Brüder und Schwestern ausgenommen habe wie Weihnachtsgänse. Ich darf da dazugehören und jetzt möchte ich es wieder gut machen. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich will. Und Zachäus kann loslassen. statt seines Zehnten gibt er 50%, damit den Armen in Jericho geholfen werden kann. Das will er so. Das ist kein Gesetz der Meder und Perser, das gilt auch, muss man nicht zwingend für uns so übernehmen. Zachäus gibt 50% und sagt, das will ich so. Alles, was ich habe, die Hälfte davon, stelle ich Gott zur Verfügung. Und im mosaischen Gesetz war geregelt, was passiert, wenn jemand einen anderen übers Ohr gehauen hat. Da heißt es dann, dass man das, was man erbeutet hat, zurückgeben muss und dann noch 20% draufschlägt. Zachäus sagt, ich gebe das Vierfache an gestohlenem Geld zurück. Er macht einen Aufschlag von 300%, nicht von 20. Das war seine Reaktion. Das zeigt mal zum einen, wie stinkreich Zachäus war. Aber es zeigt auch, Geld ist nicht mehr mein Götze. Mein Besitz ist nicht mehr das, was mich ausmacht. Geld ist für mich nur noch ein Zahlungsmittel. Er fragt nicht, was muss ich geben, damit du Gott mich gnädig anblickst. Das hat er kapiert, er muss gar nichts geben. Er fragt, was kann ich geben, damit das Reich Gottes gebaut wird. Auf einem Vortrag, auf so einem Willow Creek Kongress, ich weiß nicht mehr, welcher es war, den ich da besucht habe, wo ich das gehört habe, haben sie berichtet, wie sie in Willow Creek mit den Gemeindeeinkünften umgehen und wie sie das da so regeln, was sie ihren Mitgliedern anraten, was die doch bitte als Spende weitergeben sollen. Und da kam einer zu so einem Pastor und hat gesagt, ja, wie ist es denn, muss ich 10% geben, muss ich meinen Zehnten geben? Weil im Alten Testament war das ja so, der Zehnte ist es die Abgabe für den Herrn. Und da hat der Pastor gesagt, nee, der Zehnte, der gilt für uns als Gemeinde Jesu nicht mehr. Ja, wir sind ja schließlich alle viel, viel weiter. Die Zehnte, das war zur Zeit des Alten Bundes. Im Neuen Bund haben wir ja viel, viel mehr. Im Neuen Bund, da müsste es uns doch einfach von uns aus auch ein Anliegen sein, mehr zu geben als nur die 10%. Da wurden die Augen ganz groß. Und der Pastor hat dann gesagt, eigentlich sollte deine Frage sein, was darf ich denn behalten? Ich möchte das so in den Raum stellen. So hat es der Pastor in Willow Creek da seinem Gemeindeglied gesagt, was darf ich denn behalten? Überleg mal lieber so rum. Ich möchte heute einfach nur drüber sprechen, wie Jesus uns freimachen kann vom Götzen der Habgier. Wie Zachäus das erlebt hat, als er Jesus gesehen hat. Was immer uns festhalten und fesseln möchte, wir dürfen es unters Kreuz bringen. Da hängt Jesus mit ausgebreiteten Armen, wartet auf uns und möchte uns alles abnehmen und möchte uns mit seinem Leben, mit der Freiheit und mit unendlicher Freude beschenken, dass wir getröstet durch den Alltag durchgehen dürfen. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir alles, was wir brauchen. Da haben wir einen Gott und Vater, der sich drum kümmert, wann ein Spatz vom Himmel fällt. Der die Haare auf unserem Kopf gezählt hat und genau weiß, als wie viele heute Morgen beim Durchkämmen wieder rausgefallen sind und dass es da oben schon ein bisschen lichter wird. Und der sich darum kümmert. Der das Gras und die Blumen auf der Wiese prächtiger kleidet, als König Salomo in all seiner Pracht gekleidet gewesen ist. der kann sich doch auch um uns in allem kümmern. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, es ist einfach toll zu sehen und zu erleben, wie du dem Zachäus geholfen hast, frei zu werden von der Habsucht. Wie er frei geworden ist von diesen Zwängen nach Anerkennung und Sicherheit und gemerkt hat, bei dir hat er alles. Du kennst uns, du kennst mich. Du weißt, auf was ich mein Leben gerne versuche zu bauen. Danke, dass ich immer wieder zu dir zurückkommen darf und dass ich dich bitten darf, Herr, hilf du, mein Vertrauen ganz auf dich zu setzen und meine Sicherheit und Zukunft von dir zu erwarten. Ich danke dir dafür. Danke für die Woche, die jetzt vor uns liegt, dass wir da mit dir hineingehen dürfen. Lass uns fröhlich Zeugen sein von dir. Amen.